Hier ist Stadtradio, der Podcast vom Niederrhein, mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. In unserer heutigen Folge ist ein junger Schauspieler aus Dienstlaken unser Gast, der in einer Folge der Münsteraner Tatortreihe den jungen Karl Friedrich Börne gespielt hat. Was der Dienstlakener Abiturient Vincent Hahnen vor der Kamera alles erlebt hat und vieles mehr erfahrt ihr in der neuen Folge. Viel Vergnügen!
Und damit herzlich willkommen zu Stadtradio. Mein Name ist Tim Perkovic und mir gegenüber sitzt Vincent Hahn. Hallo Vincent.
Hallo Tim, danke für die Einladung.
Ja, ich bedanke mich erstmal, dass du die Zeit gefunden hast, heute bei uns im Podcast dabei zu sein, denn nicht nur, dass du Abiturient bist, sondern auch Schauspieler.
Das ist richtig.
Jetzt muss man erstmal sagen, du bist 18.
Ja.
Die ersten Erfahrungen mit der Schauspielerei hattest du wann?
Die allerersten Schauspielerfahrungen waren in einem Kinder- und Jugendchor. Da war ich, glaube ich, bin ich mit 4 reingekommen oder so. Und da gab es regelmäßig so Musical-Aufführungen. Und das waren so die ersten Schauspielerfahrungen, was so auf einer Bühne angeht. Und die ersten Schauspielerfahrungen vor einer Kamera waren mit 13. Nee, Quatsch, mit 11.
Was hat dich da immer so begeistert an der Schauspielerei?
Ich fand das total vielseitig schon in dieser Chorzeit, dass man sich nicht wirklich festlegt auf einen Beruf, sondern ein Beruf ist es, möglichst viele Facetten an anderen Berufen oder Lagen im Leben zu kennen und sich da hineinzuversetzen. Also man durchlebt, wenn man verschiedene Rollen spielt, durchlebt man ja unglaublich viele verschiedene Lebensbereiche und Abschnitte.
Chor, wie lange hast du das mit dem Chor gemacht?
Bis ich 13 war, sowas in die Richtung, bis der Stimmbruch kam, was ich dann gemerkt habe. Es gab so eine Aufführung, da haben wir Anfang des Jahres angefangen zu proben und da konnte ich noch super den Sopran singen, alles top. Und in dem Jahr kam dann der Stimmbruch und bei der Vorführung im September ist die Stimme dann abgekratzt.
Ja, okay, aber hast du noch, also bist du noch musikalisch unterwegs? Also machst du noch irgendwas?
Ich spiele Schlagzeug, das mache ich noch, mache ich auch seit ein paar Jahren. Und seit einer Weile treffe ich mich manchmal mit Freunden und wir spielen so ein bisschen rum. Der eine spielt dann E-Gitarre, der andere Keyboard. Also das mache ich noch so ein bisschen nebenbei.
Jetzt hattest du gesagt, die erste Fernsehrolle war mit 13.
Ja.
Ungefähr oder 11, 13.
Ja, irgendwie sowas in dem Rahmen genau. Auf jeden Fall.
Da warst du unterwegs für, soweit ich jetzt informiert bin, für eine Comedy-Serie. Mhm. Ist das richtig? Mit Jochen Busse.
Mit Jochen Busse. Nicht tot zu kriegen hieß die.
Nicht tot zu kriegen. Das lief auf RTL?
Ja.
Was ist das für ein Gefühl? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, da bewirbt sich ja mehrere Menschen. Was war das Kriterium, dass sie dich genommen haben?
Ja, also da war das relativ speziell. Das ist natürlich bei jedem Projekt, das kommt immer darauf an, wie groß ist die Rolle, wie wichtig ist die Rolle, also wie viel Aufwand steckt man in das Casting von dieser Figur. Und in dem Fall war das so, ich wurde zum Skype-Casting eingeladen. Also ich habe geskypt mit dem Regisseur und es ging ihm tatsächlich hauptsächlich um meinen Typ, also an meine Persönlichkeit. Es gibt in dem jungen Alter gibt es wirklich wenige, die schon viel Erfahrung haben und die was vorzuweisen haben oder auch natürlich eine schauspielerische Ausbildung hat man in dem Alter nicht. Deswegen geht es dem Regisseur bei dem Projekt darum, wie ich ticke. Und deswegen wollte er noch nicht mal bei diesem Skype-Casting irgendwie, dass ich die Szene mit ihm durchlese, dass ich sie ihm vorspiele, sondern hat sich mit mir unterhalten, meinte so, ja, wie fandest du denn das Drehbuch jetzt von der Folge? Findest du es lustig? Was machst du so in deiner Freizeit? Die Rolle war ein Pfadfinder, hat er mich gefragt, ob ich mal Pfadfinder war, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann einen Tag später, wir haben geskypt, das war nett, einen Tag später habe ich die E-Mail bekommen, dass sie mich gerne nehmen würden.
Was war das für ein Gefühl? Ich meine, da warst du noch sehr jung, das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man dann auch älter wird. Mhm. Dann kann man das ja auch anders einordnen.
Ja, das war ja schon was ich angestrebt habe, also irgendwie so das vor die Kamera zu gehen. Und als ich dann wusste, okay, das dauert jetzt zwar noch so einen Monat, bis es losgeht, bis es vor die Kamera geht, aber du wirst das machen, also es steht jetzt fest. Das war total krass irgendwie, weil ich natürlich so Making-ofs oder so mir angeschaut habe und ich hatte so ein paar grobe Vorstellungen, wie kann das ablaufen? Dann macht man sich halt die ganze Zeit Gedanken, wie wird das? wird es toll. Und dann kommen auch die ersten Termine. Also man muss eine Kostümprobe machen, eine Leseprobe und sowas. Das geht dann alles ganz schnell.
Die Produktion war in Köln.
Mhm.
In den MME-Studios.
MMC-Studios.
MMC,
ja.
Entschuldigung.
Das ist auch
genau.
Das ist dann auch total cool, wenn man da so recherchiert.
Ja.
Das sind ja, das sind die Studios in Köln, also
DSDS.
Let's Dance wird da gedreht, ja, DSDS, ja. Genau. Also so eine Palette an Produktionen und da fährt man dann aufs Studiogelände, das ist schon ganz cool.
Wie ist so dieser Produktionsort an sich? Weil ich weiß ja, beim Fernsehen trickst man ja auch, da sieht das alles größer aus, als es eigentlich ist.
Ja.
Wie war das bei dieser Produktion?
Ja, das ist natürlich schon etwas länger her, aber ich weiß, ich kann mich noch sehr gut an das Studio erinnern, weil das gesamte Haus, in dem die Innenszenen gedreht wurden, das war im Studio und ich erinnere mich, dass es halt nur so auf so ganz leichten Paletten stand und der Dachboden und das Erdgeschoss war quasi auf einer Etage, aber die haben es sehr gut getrickst mit einfach einem tollen Kulissenbau und einem tollen Hintergrund, dass man wirklich denkt, wenn man da drin steht, dass man wirklich denkt, okay, ich stehe jetzt gerade in so einer riesigen Villa im fünften Stock.
Ja. Wie war die Zusammenarbeit mit Jochen Busse?
Ja, das war toll. Also ich persönlich kannte den nicht.
Ja.
Meine Eltern haben mir dann erzählt, ah, das ist Jochen Busse.
Von sieben Tagen, sieben Köpfe.
Sieben Tage, sieben Köpfe. sowas. Und ich habe ihn dann natürlich auch gesiezt, wie das so ist, wenn man jung ist.
Ja.
Und man tritt jemandem gegenüber, der mehr Lebenserfahrung hat. Und er hat dann ganz schnell mir das Du angeboten, weil das auch in der Film- und Künstlerbranche ist das ja so, dass man ganz schnell per Du und alles ist so miteinander. Und er hat ein paar Tipps gegeben, hat mit mir gequatscht, hat vor allem auch mit meinem Vater gequatscht, der daneben saß. Aber er war schon sehr, sehr nett und hat sich um einen gekümmert, hat geguckt, ja, ist dein erstes Projekt, ne?
Ja.
Gebe ich dir ein paar Tipps.
Jetzt hattest du gesagt, es waren 5 Drehtage für dich. Wie hat das dann mit der Schule funktioniert? War in der Zeit dann Ferienzeit oder?
An 4 Drehtagen waren keine Ferien, an einem Drehtag waren Ferien und das war relativ entspannt. Also man muss da, die Schule ist dann noch das kleinste Problem, wenn man unter 16 ist, dann muss man sich eine Drehgenehmigung einholen beim Arzt, beim Jugendamt und bei der Schule. Und meine Mutter ist dann also zum Arzt und zum Jugendamt und ich in der Schule habe ich so einen Wisch ausgefüllt. Ja, 4 Tage hier für die Produktion müsste ich freikriegen, haben die unterschrieben, war auch kein Problem.
Wie ist das dann, wenn man sich selbst im Fernsehen dann sieht?
Ja, das war ganz, ganz komisch, weil also wir haben so ein Public Viewing gemacht mit der Familie, alle zu Hause auf dem Sofa und dann haben wir den eingeschaltet und man weiß ja in dem Moment, wo es läuft, okay, das läuft jetzt gerade bei, ich glaube in dem Fall 2 Millionen Fernsehern und wenn man sich das vorstellt, das geht gar nicht richtig in einem Kopf rein und dann sitzt man da und ich habe es einfach total genossen, einfach zu sehen, okay, da wird auch wirklich was raus aus der Arbeit.
Wie war dann so die Reaktion von Freunden und Familienmitgliedern?
Ja, das war schon ganz cool. Also die engsten Freunde oder die besten Freunde haben es auf jeden Fall geschaut. Wir haben uns in der Schule drüber unterhalten. Es wird sich ausgetauscht. Das ist auch jetzt Jahre später auch mit anderen Freunden, die das vielleicht mal am Rande mitgekriegt haben. Irgendwie dieses erste Projekt ist das schon noch so ein Gag, weil es ja auch eine lustige Rolle war, lustige Serie. Und da hat schon für viel Gesprächsstoff gesorgt.
Und dann wusstest du ab diesem Moment, das will ich auf jeden Fall hauptberuflich machen.
Ja, also das war auf jeden Fall dann nach dem ersten Dreh klar, dass ich das öfter machen will und weitermachen will, ja.
War das oder fällt dir das schwer, Texte auswendig zu lernen? Weil das ist ja, das ist ja Grundvoraussetzung.
Das Texte lernen an sich fällt mir nicht schwer und es ist auch tatsächlich für mich eher die Herausforderung geworden, dann mit mehr Projekten und mit wo man dann ein bisschen mehr was hat, dass man wirklich versucht, was Neues immer reinzubringen in die Texte. Also das ist für mich, das mache ich auch gerne, das ist halt ein bisschen anstrengender.
Man muss sich tatsächlich dann auch selbst entwickeln, sozusagen.
Ja,
mit der Figur.
Genau. Also dass man jetzt natürlich die Texte sind die Grundlage und die muss man beherrschen, aber das ist vergleichsweise schnell erledigt. Also ich lese die Texte, am besten lernt man das zusammen mit den anderen Schauspielerinnen und guckt da irgendwie drüber. Das geht eigentlich relativ schnell, aber man denkt sich natürlich auch, wie will ich das spielen, wie will ich das rüberbringen, was macht meine Figur in dieser Situation. Und das dauert manchmal ein bisschen länger.
Aber ein Mann ist auf dich aufmerksam geworden, ein Regisseur. Ist das richtig, die Information? Also jetzt hat dich einer entdeckt sozusagen.
Ja, von einer Entdeckung würde ich da nicht wirklich reden, glaube ich.
Okay.
Ich glaube, das ist dieses, das steht so in so einem Interview oder Wikipedia-Artikel, dass das, das kann man so schön so sagen, das war halt dieser erste Regisseur vor diesem ersten Projekt, also vor dieser RTL-Serie. ich glaube, die Entdeckung oder der Effekt, der mich nach vorne gebracht hat, ohne dass ich es wusste, war tatsächlich, weil ich dann, als ich nach diesen Chordingern, als ich Interesse hatte für Schauspiel, habe ich so normale Schauspielworkshops gemacht für Bühnenschauspiel. Und meine Mutter hat eben einen Schauspielworkshop gefunden, der von einer Agentur angeboten wurde. Eine Agentur für Film und Fernsehen.
Ja.
Und als ich diesen Workshop da gemacht habe, war ich danach in dieser Agentur. Und ich hatte mir vorher gar keine Gedanken darüber gemacht, wie das abläuft, wie man eine Rolle im Fernsehen kriegt. Und dieses Nachdenken wurde mir auch total abgenommen, weil dann habe ich diesen Workshop gemacht und war in der Agentur. Also das war so ein bisschen, glaube ich, so ein Sprung oder so ein Zufall. Hätte meine Mutter nicht diesen Workshop gefunden, dann hätte ich nicht diesen Sprung ins Filmgeschäft geschafft.
Aber es ist ja auch schön, dass die Familie dich dabei unterstützt.
Ja, definitiv. Also gerade dieses, meine Mutter kommt um die Ecke mit diesem Workshop, das ist schon für mich auch so symbolisch, dass die mich da gefördert haben oder auch noch fördern und unterstützen.
Jetzt bist du ja, das kann man ja wirklich sagen, ein Quotengarant. Denn jetzt haben wir ja nicht nur gehört von 2 Millionen TV-Zuschauern, sondern soweit ich gelesen habe, und ich interessiere mich da tatsächlich sehr für, da gibt es ja eine Plattform, die heißt dwdl.de, da kann man das ja immer nachlesen, um die spannend. 13 Millionen, ich glaube sogar ein bisschen mehr waren es am Ende, dann gibt es ja nochmal eine zeitverzögerte Datenanalyse, dann waren es sogar mehr, weil manche ja noch über Mediatheken
genau, die ganze diese Online-Abrufe,
genau. Ja. Das heißt also, sagen wir mal, so roundabout 14 Millionen Zuschauer haben dich gesehen beim Tatort.
Ja.
Wie erstmal die Frage, wie kam das dann zum Tatort? Weil Tatort stelle ich mir schwieriger vor, weil das natürlich sehr, sehr viele Menschen gucken, dort eine Rolle zu bekommen.
Ja, also zwischen den Projekten lag, glaube ich, auch so lang so 2-3 Jahre.
Ja.
Und zwischendrin kamen auch immer mal wieder Castings. Also nicht viele, aber es kamen Castings und dann nimmt man da irgendwie ein Tape auf oder man fährt nach Köln und spielt seine Szene vor, spricht mit dem Regisseur. Das gab es zwischendurch ein paar Mal. Und so ein normales Casting war das am Anfang eben für den Tatort auch. Nur, dass man halt sagen muss, wenn man eine Casting-Anfrage für einen Tatort bekommt, ist das natürlich gerade in dem Alter, und ich war auch tatsächlich Tatort Münster-Fan, also war so ein Familiending, dann ist das natürlich schon irgendwie eine andere Hausnummer und dann so eine schöne Rolle, da hat man einfach mehr Ehrgeiz und hat irgendwie nochmal diesen Mühe mehr, Motivation vielleicht noch einen Take mehr aufzunehmen. Also das war eben auch so eine Anfrage und dann haben wir da Videos aufgenommen von der Szene bei mir zu Hause im Esszimmer. Und da kam dann eben auch relativ schnell die Rückmeldung, ja, wir würden dich jetzt gerne mal live kennenlernen. Dann bin ich nach Köln gefahren, in das Studio von der Casterin. Da war dann die Regisseurin und auch andere Mitbewerber. Also ich habe auch gesehen, wer bewirbt sich jetzt gerade auch auf diese Rolle, wer hat auch schon diesen ersten Schritt geschafft. Und dann waren da auch 3 Schauspielerinnen für die andere Figur, mit der meine Figur am meisten so Dinge gemacht hat. Und wir haben eben diese Konstellation ausprobiert. Also ich habe mit allen 3 Schauspielerinnen einmal gespielt und da hat sich dann eben für die Casterin rauskristallisiert, dass die Chemie mit einer Schauspielerin wirklich deutlich am besten war und auch besser dann offensichtlich als bei den anderen Schauspielern. Und dann kommt natürlich auch, weil es ja der Karl Friedrich Börne ein Jung ist, so ein bisschen das Optische rein, muss natürlich auch einigermaßen ähnlich aussehen. Und das einen Tag später, also wieder nach Hause und einen Tag später abends den Anruf bekommen, du darfst die Rolle spielen.
Das muss ja dann nochmal eine Spur krasser gewesen sein vom Gefühl, oder?
Ja, definitiv. Also das ist nochmal eine Nummer größer und etablierter. Tatort kennt man. Also wenn man sagt, ich habe da mitgespielt, dann ist es schon so, oh. Es ist nicht mehr irgendwie, Musical hier in der Stadthalle oder so.
Wie lange ging da die Produktion für dich selbst? Wie viele Tage?
4 Tage, aber da war ein bisschen mehr an Proben drumherum, Kostümproben, Leseproben. Das war vom Gefühl her schon ein bisschen größer.
Du musst doch dann mega angespannt gewesen sein, oder? Ich meine, jetzt Axel Prahl, Jan-Josef Liefers, das sind ja jetzt nicht unbekannte Namen.
Also
geht
die,
man ja nochmal ganz anders da dran.
Die Anspannung wurde mir zum Glück relativ schnell genommen, weil ich einen Abend vor meinem ersten Drehtag dann schon da war und musste nochmal ans Set fahren, weil ich nochmal 1-2 Kostüme anprobieren sollte. Und dann hat mich eine Maskenbildnerin hat zu mir gesagt, ja okay, jetzt warst du hier fertig, jetzt nehm ich dich nochmal eben mit zum Set, dann kannst du die anderen schon mal kennenlernen. Und dann habe ich eben am Set schon, obwohl ich noch nicht drehen musste und noch nicht so nervös war wegen meinen eigenen Szenen, habe ich schon Axel Prahl, dann Jan-Josef Liefers kennengelernt und die waren auch total nett, haben sich gefreut. Gerade Jan-Josef Liefers, der sich selbst ja dann in Jung gesehen hat, das war schon eine lustige Situation.
Jetzt haben das ja unfassbar viele Menschen gesehen, diese Folge, weil ich glaube, der Münster-Tatort ist, glaube ich, sogar der erfolgreichste, die erfolgreichste Tatortreihe. Wie war dann danach die Reaktion? Gab es dann sehr viele Zuschriften über Instagram, über E-Mail oder die Agentur wurde informiert? Mhm. Wer ist Vincent Hahn? Der ist gut.
Ja, die erste Reaktion, die ich mitbekommen habe, die war, was auch total was Besonderes rückblickend auch nochmal war, dass wir eine Premiere bekommen haben für den Tatort. Also in Münster haben wir den live im Cineplex gezeigt. Also da eine Live-Reaktion zu bekommen, die hat man ja normalerweise als Filmschauspieler nicht. Und da gab es dann wirklich Leute, die danach ein Autogramm wollten oder sowas. Ich glaube, ich kann sie an zwei Händen abzählen, aber es war trotzdem schon irgendwie das erste Mal so, dass man in Kontakt gekommen ist mit so einer Art Berühmtheit im kleinen Rahmen. Und als es dann ausgestrahlt wurde, da bin ich wirklich danach die Woche oder auch den Tag zur Schule mit einem bisschen anderen Gefühl gegangen, weil es schon so war, irgendwie jeder hat es schon mitgekriegt über Ecken. Und ein paar haben einen dann auch angesprochen, warst du das? Ach echt, ja, cool und sowas. Also das war schon beeindruckend. Man hat auf jeden Fall gemerkt, das haben viele Leute gesehen.
Hat dir Jan-Josef Liefers dann nochmal geschrieben danach?
Direkt danach nicht. Aber wir waren vorletztes Jahr waren wir mal kurz im Kontakt, wie das dann so ist. Man schreibt irgendwie mal über Facebook oder so war das, glaube ich. Und im Vorhinein gab es auch viele Kontaktmöglichkeiten, weil so Pressetermine da waren, Presseheftchen und irgendwann hat mir dann Axel Prahl lustigerweise, er hat mir oder über seine Frau ein Zitat von Jan-Josef Liefers zugeschickt, wo er mich als jungen Börne lobt. Mhm. Das war schon sehr cool.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Auch immer Sie Ihren Urlaub mögen, buchen Sie ihn dort, wo man richtig was davon versteht. Grenzenlos verreisen, so geht Urlaub. Und zu jeder Pauschalreise gibt's den Flughafentransfer geschenkt. Grenzenlos verreisen in Dienstlaken-Hiesfeld, Kurt-Schumacher-Straße.
Könntest du dir vorstellen, selbst mal Tatort-Kommissar zu werden?
Ja, Tatort-Kommissar ist, glaube ich, ein sehr coole, dankbares Projekt, wenn man das hat, wenn man die Rolle kriegt. Kann ich mir definitiv vorstellen, würde ich überhaupt nicht ausschließen. Aber ich glaube, was man ja auch bei vielen merkt, ist, dass es nach einigen Jahren echt auch an einem so nagt, wenn man die ganze Zeit dieselbe Rolle spielt. Aber an sich ist es trotzdem total cool. Und wenn man dann in einem Tatort ist oder in einem Tatort-Team, das sehr experimentierfreudig ist, dann macht das, glaube ich, auch Spaß, wenn man das Gefühl hat, jedes Drehbuch ist irgendwie was Neues und hier wird sich was getraut.
Hast du Vorbilder?
Ja, also Jan-Josef Liefers war zu einer Zeit wirklich einer meiner Vorbilder, gerade am Anfang. Ich habe mal ihn in der Rolle des Baron Münchhausen gesehen und danach so ein Making-of. Dann finde ich Oliver Masucci ganz toll. Der ist total bekannt geworden durch Dark, die Netflix-Serie. Ja, und hat dann auch international eben danach Bekanntheit erlangt. Einfach was so eine, das ist so eine so Laufbahn, wo man sich natürlich denkt, das ist toll. Aber gerade in den letzten zwei Jahren ist mein Anspruch dementsprechend gestiegen, dass ich so versuche, meinen eigenen Weg möglichst klar zu gehen. Und ich habe jetzt auch immer mehr Interesse daran entwickelt, so in die Richtung Regie zu gehen oder selbst Dinge zu produzieren, also eigene Ideen umzusetzen und nicht nur als Schauspieler vor der Kamera. Und gerade da versuche ich einfach selber, meinen eigenen Weg zu gehen.
Jetzt bist du ja bei einer Serie dabei, die läuft in der ARD-Mediathek. Mhm. Das ist schon die zweite Staffel.
Es ist die, es ist halb offiziell die zweite Staffel. Wir haben 2020...
Also müssen wir auch sagen, wie die Serie heißt.
Genau, die Serie heißt Almania und wir haben 2020 haben wir zwei Folgen gedreht und das sind nur die Pilotfolgen. Also ich würde es nicht ganz die erste Staffel nennen. Ja. Es sind halt zwei Folgen, die ARD in Auftrag gegeben hat, um zu gucken, wie kommt denn sowas an. Das war irgendwie eines der ersten Projekte, was nur für die Mediathek primär produziert wurde. Und es kam eben sehr gut an, diese zwei Folgen. Dann haben wir gesagt, okay, hat die ARD gesagt, wir schicken das in Serie. Also wir machen da eine Staffel raus. Deswegen ist es jetzt eigentlich das, was wir dieses Jahr gedreht haben, ist dann die erste Staffel so richtig.
Jetzt kenne ich ihn ja auch über Ecken. Du spielst ja mit Phil Laude zusammen.
Ja.
Das ist ein sehr angenehmer Kollege.
Das stimmt.
Also so, wie ich ihn kennengelernt habe. Ja, erzähl mal über die Zusammenarbeit. Der ist ja einer der erfolgreichsten YouTuber gewesen, damals mit Waititi, heute immer noch.
Ja.
Sehr erfolgreich, auch insbesondere auf TikTok. Wie war da die Zusammenarbeit?
Ja, also Waititi kenne ich auch aus meiner Kindheit und auch Phils Sketcher. Und da war es generell eine total familiäre Zusammenarbeit, weil wir bei diesen ersten beiden Folgen war noch Corona deutlich am Gange und wir waren 2 Wochen in einem Hotel quasi eingesperrt und haben dann da viel Zeit verbracht, die Abende immer irgendwie Spaß gehabt und da ist einfach eine richtig tolle Familie mit dem ganzen Team entstanden, die wir dann diesen Sommer auch ausgebaut haben.
Wen spielst du da?
Ich spiele den Tristan oder Trip, wie er sich selbst nennt, der so ein bisschen der Coole sein will, sich am Osman, den großen Starken, orientiert. Eigentlich ist er aber total der L-Mann, also eigentlich auch wie Phil in seiner Rolle und eckt eben total damit an, dass er denkt, er macht irgendwelche coolen Sachen und fliegt auf die Schnauze die ganze Zeit.
Ihr seid ja Schüler in der Serie und Phil Laude ist Lehrer.
Ja.
Ist ja auch eine interessante Form, weil das ist ja Comedy.
Ja.
Was magst du eigentlich lieber? Irgendwie die ernsten Rollen oder die lustigen?
Ja, ich finde lustige Rollen zum Spielen und auch für die Vorbereitung macht es total viel Spaß, sich zu überlegen, wie kann ich diese Situation noch lustiger machen? Also was kann ich für einen Gesichtsausdruck ziehen, der da wirklich, wenn man den reinschneidet, da lachen sich alle Schrott oder sowas. Das finde ich in die Richtung ganz schön und bei ernsten Rollen ist einfach natürlich, dass man ein bisschen mehr Spielraum hat. Warum ist die Figur so, wie sie ist? Warum hat sie dieses Problem? Warum hat sie den Konflikt mit der anderen Figur? Aber so festlegen, was man da lieber mag, das hat beides seinen Reiz, wenn es vernünftig umgesetzt wird.
Jetzt machst du 2023 dein Abitur. Wie sieht es danach aus? Möchtest du studieren oder sofort weitermachen? Überspitzt gesagt mit der Schauspielerei.
Ja, also ich wünsche mir natürlich, dass die Schauspielerei weitergeht. Das ist ja teilweise so ein bisschen außerhalb meines Einflusses, weil ich einfach auf Projekte hoffe und auf Anfragen hoffe und auf darauf, dass sich spannende Dinge ergeben. Aber ich habe auf jeden Fall auch vor, dann nach dem Abi diese Schiene in das eigene Produzieren, in Regie, wo ich mich ja sehr für interessiere, das so ein bisschen auszubauen. Ich war jetzt am Tag der offenen Tür bei der Filmuni in Köln. Nächstes Wochenende fahre ich zum Tag der offenen Tür der Filmuni in Berlin. Schau mir das an. Regie zu studieren wäre, glaube ich, richtig, richtig toll. Aber ich lasse das auf jeden Fall auf mich zukommen. Ich nehme jetzt nicht vor, direkt nach dem Abi irgendwie auf Zwang zu studieren. Gerade in diesen kreativen Bereichen suchen viele erstmal noch so ein bisschen die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und dann eine größere Vita zu haben, bevor sie sich dann irgendwie bei so einer Filmhochschule bewerben. Und ich glaube, so werde ich das auch machen.
Interessiert dich die Serien und Filme mehr als das reine Theaterspielen? Oder gibt es da auch vielleicht demnächst, oder kann man dich demnächst auch im Theater begutachten und sehen?
Ja, also Theater steht gerade nichts an, finde ich aber auch weiterhin einfach sehr interessant, weil man diese direkte Resonanz vom Publikum hat. Das kennst du ja auch mit der Comedy. Ja, also du sagst, du machst irgendwie dein Bit und dann merkst du, okay, kam das jetzt gut an oder nicht? Und das hat schon so einen Reiz auch diese Live-Performance. Aber Film und Schauspiel finde ich ein bisschen komplexer gerade einfach für mich und auch vor allem hinter der Kamera, weil man unglaublich viele Möglichkeiten hat, da eine bestimmte Wirkung zu erzielen beim Publikum.
Was wäre noch so, was würde dich reizen? Wo würdest du gerne mal mitspielen? Jetzt mein Tatort ist ja schon, glaube ich, Platz 1, da kann man ja schon fast gar nichts mehr, viel mehr kommt ja auch nicht mehr. Also klar, Kino vielleicht noch so, aber Tatort ist schon wirklich schon sehr krass.
Ich glaube, der Reiz besteht einfach hauptsächlich darin, sich was die Rollen angeht zu steigern. Also das waren ja bis jetzt keine Hauptrollen. Das waren zwar Rollen, die wichtig waren und es waren auch immer schöne Rollen, aber man möchte natürlich Rollen spielen, die vielseitig sind, die eine tolle Background-Story haben, wo man sich viele Gedanken zu machen kann. Und ich glaube, darin besteht der Reiz, einfach neue Rollen für sich selbst zu entdecken.
Jetzt habe ich gehört, du machst Schlagzeug. Mhm. Du spielst Schlagzeug. Dann bist du Schauspieler. Nicht nur das, du bist auch politisch interessiert, denn du hast einen eigenen Podcast auch.
Ja.
Seit wann?
Den habe ich seit 2020 und habe ich auch mit einer guten Freundin zusammen gemacht, die auch sehr politisch interessiert ist, Clara Gorjub. Wir haben uns über Jugend debattiert kennengelernt. Wir sind zwar selber beide auf derselben Schule gewesen. Sie hat jetzt letztes Jahr schon Abi gemacht, aber darüber haben wir uns eben so ein bisschen kennengelernt, wussten, wir sind beide politisch interessiert. Der Podcast kam aber hauptsächlich aus so einem Corona-Loch heraus. Wir haben irgendwie den ganzen Tag in so einer Freundesgruppe telefoniert und haben dann einfach irgendwann aus Spaß gesagt, komm, lass uns doch einen Podcast machen. Und der hat sich dann sehr stark entwickelt, sodass wir dann letztes Jahr gesagt haben, vor der Bundestagswahl, wir sind zwei junge Leute, für uns ist das Thema jetzt relevant und für andere junge Leute ist das Thema eben auch relevant. Die Bundestagswahl, die wählen zum ersten Mal, lass uns doch Politiker einladen zum Interview.
Unter anderem Frau Strack-Zimmermann.
Genau, Frau Strack-Zimmermann hatten wir.
In Düsseldorf seid ihr dann?
In Düsseldorf. Wir sind ins Büro von ihr und haben sie interviewt. Das war total klasse.
Und wie war es da so? Ich meine, das ist ja schon, wie habt ihr das eigentlich einfach angeschrieben und ihr dann zugesagt?
Ja, also ich hatte vorher aus so Praktika und auch aus Kontakten irgendwie, die ich hatte, wusste ich, wie das ungefähr abläuft. Und dann haben wir uns die Mailadressen rausgesucht oder teilweise gibt es ja Agenturen, die das auch für die managen, diese ganzen Pressetermine. Und haben, glaube ich, wir haben 100 Mails geschrieben an Politiker, dass wir sie gerne zum Interview hätten. Und teilweise echt, also größere Namen wie Frau Strack-Zimmermann haben eher zugesagt als kleinere Namen in unterschiedlichen Parteien. Und genau, wir haben die E-Mail geschrieben. Und die meisten Interviews haben wir per Zoom geführt, aber bei ihr hat sie eben auch angeboten, ihr könnt doch zu mir nach Düsseldorf ins Büro kommen.
Das ist aber klasse.
Ja.
Und das war dann, wie war das für euch dann selbst?
Das war total klasse. Also wir haben uns natürlich ausführlich vorbereitet. Das hat auch unglaublich viel Erfahrung gebracht, rückblickend auch, was man dann vorweisen kann. Ja, wir haben hier redaktionell so Interviews vorbereitet. Und auch wenn ich die heute noch höre, sage ich auch echt, das kann sich echt sehen lassen. Und da zu sitzen mit einer Politikerin, die man aus den Medien kennt, und ein ernsthaftes Gespräch auf Augenhöhe zu führen, das war uns auch sehr wichtig. Das war eine total tolle Erfahrung für uns.
Jetzt muss man natürlich sagen, wie der Podcast heißt, Zwischen Niveau und
Wahnsinn.
Ja. Wie kam es da zustande, zu dem Titel?
Ah, das war eine relativ schnelle Nummer. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Titel. Und es gibt ja dieses Genie- und Wahnsinn-Ding und das lag mir irgendwie so auf der Zunge. Und dann haben wir gedacht, ja, wir sind jung und es ist ja auch so eine Phase der Entwicklung, wo man irgendwie zwischen Wahnsinn steckt und irgendwie will man aber auch nach oben kommen mit einer gewissen Prise Niveau. Das hat sich total angeboten.
Ihr habt ja auch mit den Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten gesprochen, der Stadt
Dienstlaken. Genau, das war das Lokale. Das haben wir quasi im Jahr davor gemacht. Als Vorstufe, da sieht man auch irgendwie dann diese Steigerung, genau, da haben wir alle Kandidaten für das Bürgermeisteramt hier interviewt.
Und ganz ehrlich, wer war jetzt für die jüngere Zielgruppe wirklich, wer hat sich da gut vorbereitet, sagen wir mal so, wer hat sich gut geschlagen, aus eurer Sicht?
Also man hat bei Herrn Heidinger einfach gemerkt, dass er das schon sehr lange macht und dass er gut reden kann. Ich glaube, Frau Eislöffel hat wirklich die jungen Menschen am meisten abgeholt, aber auch, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Thomas Gizek hatten wir noch und…
Genau. Thomas Gizek, da hat mich tatsächlich beeindruckt, dass er sehr, sehr locker geredet hat. Das finde ich eigentlich immer sehr sympathisch, wenn man nicht so gestelzt ist und wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, man hat sich vorbereitet, aber die Inhalte zählen auch. Und ich glaube, Frau Eislöffel hat den jungen Leuten vom Gefühl her da eine gute Mischung präsentiert.
Habt ihr denn oder produziert ihr zurzeit noch?
Ja, der Podcast läuft gerade so langsam ein bisschen aus, weil Clara eben Abi gemacht hat. Die wohnt jetzt in München und studiert. Okay. Und gerade auch, weil der Podcast so als Schulprojekt da stand und jetzt zeitlich das immer schwieriger wurde, auch über den Sommer, wo ich in Berlin war und sie auf Studiensuche und auch auf Wohnungssuche, war es schwer, da weiterzumachen. Und jetzt ist er gerade so langsam am Auslaufen. Wir machen aber auch noch einen vernünftigen Schlusspunkt.
Okay, wie viele Folgen habt ihr dann produziert?
Offiziell 98.
Das ist ja gut.
Aber wir haben auch zwischendurch mal so Folgen. Ich glaube, Was war die Woche hießen die? Also insgesamt sind es, glaube ich, so 120 kleinere Folgen dann.
Also kann man sich auf Spotify, Deezer und was es alles gibt.
Genau, okay. Ja.
Ja, lieber Vincent, wir kommen schon zu der letzten Frage. Die stellen wir allen Podcast, also jeden, den wir interviewen. Auch natürlich jetzt Vincent Hahn. Was sind noch deine Ziele und Wünsche?
Meine Ziele und Wünsche sind in erster Linie, das nächste halbe Jahr gut rumzubekommen mit der Schule, aber auch mit Privaten und mit der Hoffnung, nebenbei gut ein bisschen was Kreatives machen zu können als Ausgleich und danach einfach schön in das berufliche Leben zu starten, auf eine entspannte Art und Weise, also Erfahrungen sammeln, Menschen kennenlernen und dann was Kreatives, Lustiges machen.
Dabei wünschen wir dir viel Erfolg, viel Spaß. Wir verfolgen deinen Weg weiter und würden uns natürlich mal freuen, wenn wir uns nochmal hören.
Vielen Dank, sehr gerne.
Vielleicht mal in einem Jahr oder zwei, wer weiß, wo du dann stehst.
Ich bin auch gespannt.
Danke, Vincent Hahn, fürs Gespräch.
Sehr gerne, dankeschön.
In der kommenden Woche, so viel sei schon mal verraten, wird Tacheles geredet. Der Dienstlakener Künstler Rainer Langer wird unser Gast sein. In der 37. Episode unseres Podcasts sprechen wir mit ihm unter anderem über sein Wirken, seine Lebensphase in Indien und über die Zusammenarbeit mit einigen Kommunen. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut!